Deutschlandfunk Kultur Nachspiel.
Wie in der Gesellschaft war und ist Corona auch im Sport ein heiß diskutiertes Thema, vor allem wenn es um die Impfungen dagegen geht. Ich erinnere nur an die Debatten um Fußballnationalspieler Joshua Kimmich und Tennisprofi Novak Djokovic, die sich nicht impfen lassen wollten, beziehungsweise wie Djokovic, der sich bis heute mutmaßlich nicht hat impfen lassen. Dahinter steckt wohl die Sorge, die Gesundheit und damit die Karriere zu gefährden. Hören Sie zu diesem brisanten Thema das Feature Kämpfen für die Gesundheit, Impfschäden bei Sportlerinnen und Sportlern meines Kollegen Thomas Wheeler.
Wir als Leute, die Impfnebenwirkungen haben, wir haben das überwiegend gemacht, weil wir etwas für die Gesellschaft tun wollten. Und ich frage mich immer, warum gibt die Gesellschaft das dann aber nicht zurück?
Luis Weiß, 23 Jahre, Kraftsportler, Jurastudent.
Dann ist am Ende fast egal, ob das Long-Covid nach einer Corona-Erkrankung ist oder Post-Vac nach einem Impfschaden. Es muss eine Behandlung her für all diese Menschen und die wollen alle nur eins, gesund werden.
Sonja Tschirch, 33 Jahre, Kraft-Dreikämpferin und Gewichtheberin, Sozialarbeiterin.
Es gibt nicht genügend Anlaufstellen. Also das ist das ganz große Problem. Es gibt keinen diagnostischen Leitfaden, was untersucht werden muss, um dieses oder jenes festzustellen, dass man dieses Krankheitsbild eigentlich überhaupt nicht kennt.
Nike Schmitz, 25 Jahre, früher Fußballerin und Judoka, Sportstudentin. Luis Weiß, Sonja Tschirch, Nike Schmitz. Zwei Leistungssportlerinnen und ein Leistungssportler, die alle drei bis heute unter den Folgen der Corona-Impfung leiden. Alle haben sich 2021 impfen lassen. Generell kann der menschliche Körper auf jede Impfung reagieren, in dreierlei Weise. Mit Reaktionen, mit Komplikationen oder Nebenwirkungen oder mit Folgeschäden.
Eine Impfreaktion ist die erwünschte Auseinandersetzung des Immunsystems mit dem Impfstoff. Zum Beispiel Rötungen und Schwellungen an der Einstichstelle, Kopf-, Glieder- und Gelenkschmerzen sowie Fieber. Die Symptome klingen in der Regel nach wenigen Tagen ab.
Impfkomplikationen sind schwerwiegende, unerwünschte Arzneimittelwirkungen. Der Verdacht einer über das übliche Maß einer Impfreaktion hinausgehenden Schädigung ist namentlich meldepflichtig.
Unter einem Impfschaden versteht man die gesundheitliche und wirtschaftliche Folge einer über das übliche Ausmaß einer Impfreaktion hinausgehenden Schädigung durch die Impfung. Damit der Schaden anerkannt wird, müssen Betroffene einen Antrag beim Versorgungsamt des jeweiligen Bundeslandes stellen, in dem sie wohnen.
Den Angaben des Paul-Ehrlich-Instituts PEI zufolge leiden in Deutschland offiziell nur 0,03% unter schwerwiegenden Nebenwirkungen nach der Corona-Impfung. Diese Zahl errechnet sich aus der Menge der in Deutschland verabreichten Impfdosen, die Anfang April bei etwas mehr als 192 Millionen gelegen hat, und der Anzahl der gemeldeten Verdachtsfälle schwerer Nebenwirkungen. Stand Ende Februar wurden diese vom PEI mit 55.000 angegeben. Die tatsächliche Zahl dürfte allerdings deutlich höher sein, wenn man allein auf die Warteliste der Post-Vac-Ambulanz des Uniklinikums Gießen-Marburg blickt. Nach Angaben des zuständigen Professors Bernhard Schiefer stehen darauf Anfang April 7.000 Menschen. Auch Luis Weiß hat überlegt, sich bei Professor Schiefer um einen Termin zu bemühen, sich dann aber dagegen entschieden, da ihm die Wartezeit zu lange war. Der 23-Jährige ist Kraftsportler, ein Natural Bodybuilder. Das heißt, der Muskelaufbau findet, so sagt er, ohne Dopingmittel statt. Luis Weiß lebt und studiert in Hannover. Silvester 2020 wird er positiv auf SARS-CoV-2 getestet. Er hat leichte Erkältungssymptome. Ein halbes Jahr später lässt er sich zum ersten Mal impfen. 6 Tage danach treten gesundheitliche Beschwerden auf.
Das hat sich so abgespielt, dass ich im Fitnessstudio war, habe Sport gemacht und von jetzt auf gleich konnte ich auf einmal nicht mehr gucken. Also ich habe nur noch sehr verschwommen gesehen. Ich konnte auch die Nachrichten auf meinem Handy nicht mehr lesen. Ich konnte mein Handy auch nicht mehr entschlüsseln, sodass ich dann mit Siri meinen Vater anrufen muss, dass er mich abholt und direkt ins Krankenhaus bringt. Und so hat praktisch die Leidensgeschichte dann angefangen.
Sonja Tschirch arbeitet im Osnabrücker Jugendamt im Allgemeinen Sozialen Dienst. Sie lässt sich impfen, weil sie damit vor allem die Erwachsenen und Kinder schützen möchte, mit denen sie täglich Kontakt hat.
Im ersten Moment nach den Impfungen, insbesondere nach den ersten beiden, habe ich mich erstmal ganz normal gefühlt, konnte auch relativ schnell für mich wieder zum Sport gehen. Ich habe da so erstmal keinerlei Bedenken gehabt. Dann fing das an im ja, Spätsommer 2021 mit einem schleichenden Prozess. Ich war immer müde, ich hatte immer Magenschmerzen, ich hatte einen ganz aufgedunsenen Bauch, ganz aufgedunsene Beine.
Besonders hart trifft es Nike Schmitz, die wie Louis Weiß in Hannover lebt. Sie hat sich vor allem impfen lassen, um die Menschen mit Lernbehinderung zu schützen, für die sie zum damaligen Zeitpunkt einen Sportkurs gibt. Wenige Stunden nach der Impfung treten erste Symptome bei der ehemaligen Fußballerin und Judokämpferin auf, von denen in den folgenden Wochen und Monaten immer mehr hinzukommen.
Es hat sich angefühlt wie ein ganz starkes Kranksein mit sehr hohem Fieber, also an die 40 Grad, die einfach auch angehalten haben, also wochenlang. Ich hatte auch angeschwollene Körperstellen, also besonders das Gesicht war extrem angeschwollen, eine starke Hornhautentzündung bekommen habe und ich auch immer schlechter gucken konnte. Dazu kamen dann noch kardiovaskuläre Probleme. Also ich hatte oft das Gefühl von Atemnot. Dann taten die Beine so sehr weh, dass die bei jedem Schritt wehgetan haben. Sie sind aber auch weggebrochen beim Treppegehen.
Nike Schmitz hat dauerhaft hohe Entzündungswerte im Blut und im Urin, die sich durch kein Medikament senken lassen. Weder eine Cortison-Stoßtherapie noch andere Entzündungshemmer helfen ihr.
Dass es Nächte gegeben hat, in denen ich einfach bewusstlos geworden bin oder dass ich weinend und kraftlos irgendwie die Hand meiner Mutter gehalten habe und eigentlich nur gesagt habe, ich möchte nicht sterben, ich möchte nicht sterben.
Die junge Frau sucht Ärzte unterschiedlicher Fachrichtungen auf. Zunächst bringt niemand ihren Zustand mit der Impfung in Zusammenhang. Stattdessen erhält sie eine Überweisung zum Psychotherapeuten und die Diagnose chronisches Fatigue-Syndrom. Entgegen der Ankündigung meldet kein Mediziner ihren Fall beim Paul-Ehrlich-Institut. Durch ihre Kontakte auf Social-Media-Kanälen, wie Louis Weiß berichtet sie über ihre Symptome auf Instagram, wird Nike Schmitz auf Professor Schiefer aufmerksam. Im März 2022 bekommt sie bei ihm einen Termin.
Das war ein absoluter Glücksfall. Also mir ist auch bewusst, wie viel Glück ich hatte. Dafür bin ich sehr dankbar und ich weiß das sehr zu schätzen, weil ich weiß, wie viele Menschen das einfach nicht hatten, die es aber genauso verdienen. Einfach dort aufgenommen zu werden, dort untersucht zu werden und ernst genommen zu werden.
Im Uniklinikum Gießen-Marburg wird ihr Blut so differenziert untersucht, wie sie es zuvor in keinem anderen Krankenhaus erlebt hat. Nach rund 8 Stunden mit vielen Untersuchungen und Gesprächen fühlt sie sich zwar erschöpft, aber zum ersten Mal richtig ernst genommen und gut informiert. Die junge Sportlerin bekommt eine medikamentöse Therapieempfehlung und den Vorschlag, ihre Ernährung umzustellen. Allmählich verbessert sich ihr Gesundheitszustand. Professor Schiefer ist im Uniklinikum Gießen-Marburg Direktor der Klinik für Kardiologie, Angiologie und internistische Intensivmedizin. Bisher ist er einer der wenigen Ärzte in Deutschland, die sich mit dem sogenannten Post-Vac-Syndrom und Long-Covid beschäftigen.
Wir haben festgestellt, dass es eben einige Patienten gibt, die völlig aus dem Gesunden, aus dem Alltag heraus ziemlich genau die Symptome entwickelt haben, die diese Patienten von der Intensivstation auch hatten. Und diese Patienten hatten aber ausschließlich eine Impfung hinter sich, die erste, die zweite.
Geforscht wird zu Long-Covid und Post-Vac auch an den Unikliniken in München und Erlangen sowie an der Charité in Berlin. Was fehle, so Schiefer, seien vor allem ausreichende Patientenstudien. Um an einer Studie teilnehmen zu können, müssen die Betroffenen bestimmte Voraussetzungen erfüllen und ihre Einwilligung geben. Zudem kosten diese Studien viel Geld und Zeit. Zeit, die die Erkrankten jedoch nicht haben. Die Sprechstunde von Professor Schiefer ist auf Monate ausgebucht.
Die Arbeit meines Teams, meiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sieht so aus, dass sie sich mit den Patienten hinsetzen und einfach eine Stunde über das Erkrankungsgeschehen sprechen und in was für einem Umfeld die Patienten diese Erkrankungsentität bekommen haben.
Für Professor Bernhard Schiefer sind die Symptome von Post-Vac- und Long-Covid-Betroffenen nahezu identisch.
Wir sehen mehr, vor allem Herz-Kreislauf-Schädigungen, auch Virusreaktivierungen und Herzmuskelentzündungen nach der Impfung. Aber insgesamt sind da ein paar Zehnerpotenzen zwischen der Anzahl an Long-Covid-Patienten nach Infektion und denen, die Long-Covid-ähnliche Symptome haben nach einer Impfung.
Je näher Nebenwirkungen zum zeitlichen Ereignis der Impfungen auftreten, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass diese auch darauf zurückzuführen sind. Aufgrund anhaltender gesundheitlicher Probleme nach der ersten Impfung wird Luis Weiß von seinem Vater im Spätsommer 2021 zum ersten Mal ins Krankenhaus gebracht.
Bitte mal mit offenem Mund tief ein- und ausatmen.
Bei den Untersuchungen stellt sich heraus, dass alle Blutwerte über den Grenzwerten liegen. Der sogenannte CK-Wert ist am auffälligsten und weicht völlig von der Norm ab. Dieser sollte bei Männern 190 nicht überschreiten. Bei Luis Weiß liegt der im Moment der Blutabnahme bei über 21.000. CK steht für Kreatinkinase und ist ein Enzym, das vor allem in den Muskeln vorkommt und dort für die Energiebereitstellung wichtig ist. Ebenfalls schlecht sind die Herz-, Leber- und Nierenwerte.
Dann sind eben Symptome hinzugekommen wie Taubheitsgefühle. Also meine Gliedmaßen sind taub geworden. Das heißt, ich habe mich am Bein gekratzt und ich habe es halt selber nicht mehr gespürt. Also das ist halt dann auch sehr beängstigend in dem Sinne.
Die Ärzte können sich seinen Zustand nicht erklären und fragen ihn, ob er Alkohol trinken oder Drogen nehmen würde. Luis Weiß verneint und wird am nächsten Tag aus dem Krankenhaus entlassen. Im Laufe der kommenden Wochen geht es ihm immer schlechter. Im Herbst 2021 kann er nicht mehr laufen und bekommt von einem Internisten eine Notfalleinweisung für die Medizinische Hochschule in Hannover. Dort teilt ihm die Mitarbeiterin in der Anmeldung nach einem Gespräch mit der diensthabenden Neurologin mit, bei ihm seien alle Untersuchungen bereits gemacht worden und schickt ihn wieder nach Hause. Er bekommt aber die Empfehlung, sich einen Termin für die Long-Covid-Sprechstunde in der gleichen Einrichtung zu besorgen.
Und halt irgendwann mal ein Arzt sagt, Mensch, er weiß, es liegt bestimmt an der Impfung. Dass die einfach nicht vertragen haben. Und dann sind auch immer mehr andere Ärzte dazugekommen und haben gesagt, Mensch, Herr Weiß, lassen Sie es mit der Impfung lieber sein.
Als er daraufhin fragt, ob er aufgrund seiner gesundheitlichen Probleme nach der ersten Spritze eine Impfbefreiung bekommen könne, erhält er folgende Antwort.
Eine Impfbefreiung darf ich Ihnen aber von meinen Vorgesetzten her nicht ausstellen. Aus unipolitischen Gründen dürfen wir keine Impfbefreiung ausstellen.
Man wolle die Impfkampagne nicht gefährden. Im November 2021 verschlechtert sich der Gesundheitszustand von Luis Weiß rasant.
Ich habe jeden Tag die schlimmsten Kopfschmerzen gehabt, als hätte ich mir die Nacht davor so den Deckel weggesoffen. Die Symptome, die mich so verrückt gemacht haben, waren dann letztendlich die Probleme, dass die Taubheitsgefühle dann auch sehr stark ins Gesicht gezogen sind, dass ich Angst hatte, nicht mehr richtig atmen zu können. Ich habe wirklich auch extrem Probleme am Herzen bekommen. Also ich habe einfach richtig Schmerzen in meinem Herz gehabt. Also ich bin wirklich aufgewacht und hatte Schmerzen im Herzen. Und da kriegt man natürlich auch eine gewisse Art von Panik.
In seiner Not wendet er sich an die Charité in Berlin. Im Dezember 2021 bekommt er dort einen Termin in der Neurologie, wo man ihm eine Cortisontherapie empfiehlt. Die Therapie schlägt an. Luis' Schmerzen lassen nach. Schrittweise geht es ihm besser. In Osnabrück geht Sonja Tschirch im September 2021 aufgrund anhaltender Magenprobleme zu ihrer Hausärztin. Zunächst geht diese von einer Magenschleimhautentzündung aus. Ihre Vermutung? Stress bei der Arbeit. Nach der Boosterimpfung treten bei der Kraftsportlerin und Gewichtheberin jedoch neue Symptome auf. Sie überlegt zum ersten Mal, ob es einen Zusammenhang zur Impfung geben könnte.
Ich spürte ein Stechen rund um mein Herz. Es strahlte aus in den Arm. Es kamen weitere Wassereinlagerungen dazu. Ich hatte schlechte Leberwerte, schlechte Nierenwerte. So allerlei Sehstörungen, Schwindel, Kreislaufprobleme, Schlafstörungen, massive Erschöpfung bei ganz einfachen Geschichten im Alltag, ein bisschen hin und her laufen, mal zum Briefkasten oder so.
Vor allem aufgrund der Herzprobleme macht sich ihre Ärztin Sorgen und überweist Sonja Tschirch an ein Krankenhaus. Im März 2022 meldet die Hausärztin die Komplikationen von Sonja Tschirch im Zusammenhang mit der Corona-Impfung an das Paul-Ehrlich-Institut.
Meistens merke ich schon morgens, ob es ein guter Tag sein kann oder nicht. Also ich habe für mich das Gefühl, ich schlafe halt nicht durch. Ich schlafe oft abends nicht ein, liege dann wach, schwitze oder friere und habe Herzrasen.
Mitte März dieses Jahres kündigt Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach ein Hilfsprogramm für Menschen an, bei dem die Folgen von Long-Covid und Post-Vac untersucht und die Versorgung der Betroffenen verbessert werden sollen. Für die Versorgungsforschung kalkuliert das Bundesgesundheitsministerium mit 100 Millionen Euro. Ob diese Summe letztlich zur Verfügung stehen wird, ist allerdings offen. Denn noch laufen die aktuellen Haushaltsberatungen.
Das würde die Experten in diesem Bereich so vernetzen, dass die Wahrscheinlichkeit einer wirklich guten Therapie in Deutschland wachsen würde.
Bis zum vergangenen Sommer behauptet Karl Lauterbach, Corona-Impfungen seien mehr oder weniger nebenwirkungsfrei. Er beziffert die Häufigkeit auf 1 zu 25.000 Impflinge. Inzwischen geht er von 1 zu 10.000 aus. Es werden aber deutlich mehr sein. Denn bundesweit haben nur wenige Ärzte entsprechende Fälle ihrer Patienten an die zuständigen Gesundheitsämter gemeldet. Diese sind bei schwerwiegenden Nebenwirkungen laut Infektionsschutzgesetz § 11 Absatz 4 dazu verpflichtet, Meldungen in pseudonymisierter Form an das Paul-Ehrlich-Institut weiterzuleiten. Daher ist von einer erheblichen Untererfassung beim PAI auszugehen.
Ich glaube, darin liegt ein ganz großes Problem und wir haben einfach eine Chance verpasst mit dem Paul-Ehrlich-Institut, was ja auch in die Zulassung dieser neuen Medikamente involviert ist, hier eine Registry aufzulegen, eine Registererfassung, wie es die in anderen Ländern gibt, um herauszufinden, ob es hier tatsächlich eine Ansammlung von Nebenwirkungen gibt.
Für Europa gibt es bereits eine Datenbank. Die sogenannte EudraVigilance ist ein Informationsnetzwerk der Europäischen Arzneimittelagentur EMA. Dort werden gemeldete Verdachtsfälle von Arzneimittelnebenwirkungen gesammelt. Das gilt auch für Nebenwirkungen der einzelnen Corona-Impfstoffe. Diese Datenbank ist zwar sehr umfangreich, was die vielfältigen gesundheitlichen Auswirkungen betrifft, hat aber dennoch nur eine begrenzte Aussagekraft. Denn hier kann jeder, Mediziner oder Nichtmediziner, einen Verdachtsfall melden.
Grundsätzlich wäre es einfach auch für Europa schön gewesen, wir hätten eine Registry aufgelegt, als wir angefangen haben zu impfen. Wann hat man das schon mal, dass man in einer solch großen Menge einen Impfstoff appliziert?
Ohne detaillierte Statistiken und Auswertungen haben Angaben über Verdachtsfälle schwerer Nebenwirkungen kaum Relevanz. Bei einem Verdacht wäre es wichtig, diesen auf Stichhaltigkeit zu prüfen. Dennoch hält Professor Schiefer die Impfung mit den angepassten Impfstoffen für die sogenannten vulnerablen Gruppen weiterhin für sinnvoll. Mögliche Folgen seien allerdings zu lange totgeschwiegen worden. Risiken für Menschen mit bestimmten körperlichen Dispositionen seien zunächst nicht erkannt worden.
Beispielsweise Menschen mit einer Autoimmunerkrankung. Und da kommt einfach jetzt die Kenntnis über das, was das Spike-Protein, sei es aus dem Impfstoff kommend oder sei es aus dem Virus kommend, was dieses Spike-Protein im menschlichen Körper anrichten kann. Und es mehren sich ja die Zahlen und die Fakten dazu, dass das Spike-Protein und die mangelnde Elimination des Spike-Proteins ein ganz großes Problem von Corona-Infizierten ist, aber auch von Menschen, die dieses sogenannte Post-Vac-Syndrom haben.
Menschen, die durch die Corona-Impfung dauerhaft geschädigt worden sind, haben die Möglichkeit, Schadenersatz und Schmerzensgeld zu fordern. Die Bundesregierung empfiehlt den Weg über das Infektionsschutzgesetz § 60. Rechtsanwalt Tobias Ulbrich von der Kanzlei Rogat und Ulbrich in Düsseldorf, der Geschädigte zivilrechtlich vertritt, hat dafür folgende Erklärung.
Als erstes muss man wissen, dass die Bundesregierung ein großes Interesse daran hat, jedweden Schaden von der Pharmaindustrie aufgrund der Vertragsgestaltung mit der Pharmaindustrie von der Bundesrepublik Deutschland fernzuhalten. Deshalb auch das große Interesse daran, so wenig wie möglich zahlen zu müssen. Und was liegt da näher, als die Menschen und die Geschädigten erstmal in ein Verfahren zu treiben, das zur überwiegenden Ablehnung führt?
Sollten die Corona-Impfstoffhersteller in einzelnen Fällen verurteilt werden, könnten sie sich das Geld allerdings vom Staat zurückholen. Denn die Europäische Union hat 2021 Vereinbarungen mit den Produzenten getroffen, wonach die Mitgliedstaaten mögliche Entschädigungsverpflichtungen übernehmen. Also der Steuerzahler. Bis April haben etwas mehr als 8.000 Betroffene Anträge auf Entschädigung gestellt. Die meisten werden noch bearbeitet. Genehmigt worden sind bislang 335. Das entspricht etwas mehr als 5%. Die Betroffenen leiden überwiegend an neurologischen Krankheiten, an Nervenerkrankungen wie dem Guillain-Barré-Syndrom, bei dem es zu Muskelschwäche kommt, Herzmuskel- oder Herzbeutelentzündungen sowie Thrombosen. Ein negativer Feststellungsbescheid beeinträchtigt die Chancen erheblich, über das Zivilrecht zum Erfolg zu kommen. Dafür muss zunächst Widerspruch eingelegt und dann ein sozialgerichtliches Verfahren durchlaufen werden. Wer sich jedoch sofort für eine zivilrechtliche Klage entscheidet, hat nach Einschätzung der Kanzlei Rogat und Ulbrich bessere Aussichten.
Wir haben im Arzneimittelrecht im Rahmen des Zivilrechts eine Anspruchsgrundlage, eine sogenannte Gefährdungshaftung. Das heißt, die Geschädigten müssen weder Vorsatz noch grobe Fahrlässigkeit darlegen. Das heißt, der Geschädigte muss einmal darlegen, dass er eben vorher die Schäden nicht hatte, anschließend hatte er die Schäden, dann sollte er das nach Möglichkeiten durch Befundung durch Ärzte nachweisen können und dann hat er eine geringe Wahrscheinlichkeit zwischen Impfung und Schaden darzulegen. Und dann gibt es eine gesetzliche Beweislastvermutung. Denn der Gesetzgeber schreibt dann rein, es wird zugunsten des Geschädigten vermutet, dass sein gesundheitlicher Schaden auf der Impfung beruht. Das heißt, die Aufgabe des Gegners ist, Ersatzkausalitäten zu finden, woran es denn noch gelegen haben könnte, dass jetzt dieser konkrete Schaden eingetreten ist.
Die geringe Wahrscheinlichkeit lässt sich, so Ulbricht, durch die Vielzahl der bereits vorhandenen Verdachtsfälle, die der Europäischen Arzneimittelagentur EMA und dem Paul-Ehrlich-Institut PEI gemeldet worden sind, darlegen. Nach Einschätzung des Düsseldorfer Anwalts verschleiere das PEI die Zahlen. Diese wie auch andere seiner Aussagen sind umstritten und teilweise fragwürdig. Nach eigener Aussage hat die Kanzlei mehr als 1300 wissenschaftliche Aufsätze gesammelt, die konkret einen Zusammenhang zwischen Impfung und Schaden benennen. Bisher haben Rogert und Ulbrich etwa 3000 Anfragen erhalten. Daraus sind etwas mehr als 1000 Mandate geworden, über 150 Klagen wurden eingereicht. Für diese sehen die Anwälte hinreichende Erfolgsaussichten. Bei den anderen, ungefähr 850 Verfahren, versucht die Kanzlei derzeit mit den Impfstoffherstellern eine außergerichtliche Einigung herbeizuführen. Interessant, 75% der Mandanten sind Frauen, hauptsächlich mit einem niedrigen Body-Mass-Index. Der erste zivilrechtliche Prozess in Deutschland soll Anfang Juli vor dem Landgericht Frankfurt am Main beginnen. Mutmaßlich Betroffene, die eine Klage erwägen, müssen beachten, dass es Verjährungsfristen gibt.
Das sind 3 Jahre eben ab Kenntnis von dem Schaden. Wir gehen davon aus, dass spätestens sozusagen ab 31.12.2024 eine Verjährungsproblematik entstehen könnte.
Der gesundheitliche Zustand der 3 Sportlerinnen und Sportler hat sich seit meiner Begegnung mit ihnen glücklicherweise nicht verschlechtert. Es gibt sogar Fortschritte. Seit Jahresbeginn hat Nike Schmitz ihr sportliches Pensum langsam gesteigert. Sie joggt wieder. Zunächst sind es ein paar Kilometer gewesen, inzwischen hat sie sogar einen Halbmarathon geschafft. Danach ist sie allerdings erstmal eine Woche deutlich kürzer getreten, benötigt jedoch längst nicht mehr so lange Regenerationszeiten. Besonders gut getan hat ihr nach eigener Aussage Eisbaden, das sie im Januar zum ersten Mal ausprobiert hat. Auch bei Sonja Tschirch geht es nach einem 4-wöchigen Medikationsversuch mit Cortison und Schmerzmitteln aufwärts. Ihre Konzentrationsfähigkeit hat sich verbessert und auch die Sehstörungen sind so gut wie verschwunden. Durch tägliches Neurotraining und angepasste Ernährung, glutenfrei, histamin- und zuckerarm, sowie regelmäßiger, aber deutlich reduzierter Bewegung versucht sie, die noch vorhandenen Symptome zu mildern. Schriftlich ist ihr bestätigt worden, dass es sich bei den Symptomen um eine Überreaktion des Immunsystems auf die mRNA-Impfungen handelt. Luis Weiß geht es von den 3 gesundheitlich am besten. Er trainiert wieder mehrmals in der Woche im Fitnessstudio.
Allerdings merke ich trotzdem, dass mein Körper immer und immer wieder so gewisse Schwächeanfälle hat, wo dann alle Symptome wieder zurückkommen, aber in einer sehr leichten Art und Weise.
65 Millionen Menschen in Deutschland haben sich mindestens einmal gegen Corona impfen lassen. Bis auf typische Impfreaktionen hat die Mehrheit die Immunisierung vertragen. Es gibt aber eben auch Menschen, die unter Folgeschäden leiden. Diese Gruppe braucht schnelle Hilfe, ohne große bürokratische Hürden überwinden zu müssen. Professor Schiefer vom Uniklinikum Gießen-Marburg fordert koordinierte Hilfsprogramme, die in einer nationalen Long-Covid- und Post-Vac-Initiative münden sollen, um den Betroffenen effizient zu helfen.
Dass es eine Förderung gibt für Corona-Forschung. Die Post-Vac-Symptomatik ist da integriert. Long-Covid nach Impfung und Long-Covid nach Infektion. Das, was bisher an Tätigkeiten oder an Aktivitäten in diese Richtung passiert ist, ist weniger als ein Tropfen auf den heißen Stein.